Liebe Geschwister, ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Sabbattag. Wir haben nun fast 2 Wochen miteinander verbracht und ich muss sagen, ich habe die Zeit sehr genossen. Ich werde sie nicht so bald vergessen. Habe mich wirklich warm von euch empfangen gefühlt, habe auch schöne Gespräche mit euch gehabt und muss auch sagen, ich habe selber die Vorträge etwas genossen, nochmal dieses Selbstrevue passieren zu lassen. Dennoch war es eine anstrengende Zeit, denke ich, eine sehr anstrengende Zeit für uns alle. Von daher freue ich mich auch etwas, dann Sonntagnacht wieder zurück, meinen Weg nach Berlin zu finden, bei der Autofahrt mit dem Auto, meiner Frau über alles zu sprechen, die Eindrücke, die wir hier gewonnen haben. Und demnach 2 Wochen haben wir nun fast miteinander verbracht. Ich denke, es war eine schöne, eine gesegnete Zeit, von der ich selber viel mitnehmen konnte. Und demnach bricht langsam die Zeit an, zu der sich unsere Wege wieder trennen sollen. Und demnach wollen wir heute zum letzten Vortrag kommen. Jetzt fragt ihr euch, warum spricht er vom letzten Vortrag? Wir haben nur noch einen gemeinsamen Sabbatnachmittag, wir haben noch einen gemeinsamen Sonntag, auch nochmal 2 Vorträge, noch eine Fragestunde. Warum spricht er vom letzten Vortrag? Naja, wir haben in den letzten Wochen 22 Themen gemeinsam betrachtet. Diese Themen mussten ja vorbereitet werden im Vorfeld. Und irgendwann zeigte sich bei dieser Vorbereitung, dass alle Themen bereits ausgearbeitet waren mit der Hilfe Gottes, aber ein Thema noch fehlte. Und das war die Predigt an diesem Sabbat. Das letzte Thema. Also was macht man in solchen Fällen? Alles ist bereits erledigt, aber dieses eine Thema, genau dieser Sabbat, die letzte Predigt, die fehlt noch. Was macht man in solchen Situationen, wo wir doch immer den Anspruch haben, genau die Botschaft mitteilen zu wollen, die Gott uns aufgetragen hat? Das geht ja sogar so weit, dass uns offenbart ist, dass der Feind sogar dem Prediger während der Woche über die Schultern schaut und schaut, welches Thema wird er vorbereiten, um solche, für die es sein könnte, für die es ein Segen sein könnte, vom Sabbatgottesdienst fernzuhalten. Und demnach ist es so, dass man niederkniet, um Gott zu bitten, Herr, was ist das Thema, was du dir wünschst, genau für diesen Sabbat, für die Zuhörer und für einen selber, weil man auch für sich selber predigt. Also kniet man nieder und betet um eine göttliche Offenbarung. Herr, zeig mir, welches Thema du gerne hättest. Also kniete auch ich nieder und bat den Herrn, mir zu zeigen, worum soll es in dieser letzten Predigt gehen? Welches Thema ist dir so wichtig, dass du es gerne mal thematisiert hättest. Du hast doch verheißen, dass du deine Worte in unseren Mund legen willst. Denk mir doch an Jeremia 1, Vers 9, wo es heißt, und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Das ist eine Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Also machte ich genau das und bat den Herrn um eine Offenbarung. Und die Offenbarung kam am gleichen Abend. Am gleichen Tag, ein paar Stunden später, am Abend, kam die Offenbarung. Und damit gleich keine Konkurrenz oder Eifersucht, wir haben sowas nicht, aber zumindest vielleicht Konkurrenz aufkommt, sage ich gleich zu Beginn, dass Gott mir sonst so schnell nicht antwortet. Normalerweise schläft er noch mal eine Nacht drüber, manchmal schläft er auch 2 Nächte drüber. Und häufig scheint es mir so, dass er Wichtigeres zu tun hat und mein Anliegen erstmal ganz unten in den Stapel legt. Das ist mein individueller Eindruck, aber ich weiß, meine menschliche Natur täuscht sich. Gott weiß ganz genau, wann der richtige Zeitpunkt ist, sich zu offenbaren. Und er macht es, und ich denke, wir haben alle dieses göttliche Muster bereits erkannt, häufig in letzter Minute, um uns Vertrauen zu lehren und Glauben und Hoffnung in ihn, dass wir ihn als unsere Stärke ansehen. Gott wird schon wissen, warum er dies macht, weil er weiß, dass wir Geduld lernen müssen, die Geduld der Heiligen. Demnach kam jetzt die Antwort so schnell, weil sie schnell kommen musste, die Predigt musste vorbereitet werden und die Antwort war, Paul, sprich über den 6. Juni 1863. Der 6. Juni 1863, warum gerade über dieses Datum? Was geschah am 8. Juni 1863? Ja, wir wissen alle, dass in diesem Jahr unsere Gemeinschaft gegründet wurde. Die Siebenten-Tags-Adventisten haben sich organisiert, weil sie die Notwendigkeit dafür sahen. Aber dies geschah am 21. Mai 1863. Das heißt, 15 Tage vorher. Demnach stellt sich die Frage, na, was geschah denn etwas später, circa 2 Wochen später, am 6. Juni 1863? Was war Gott so wichtig, dass er die gerade entstandene Gemeinde damit konfrontieren wollte. Kaum, dass sie sich 2 Wochen von all den Strapazen, es war viel Mühe, die Gemeinde zu organisieren, dass sie sich kaum von diesen Strapazen erholt haben. Was wollte Gott der jungen Gemeinde gleich zu Beginn auf dem Weg geben? Denken wir doch an uns, wenn wir ein Gespräch anfangen, beginnen wir mit dem Wichtigsten in der Regel gleich zu Beginn. Weil irgendwann hört man sowieso nicht mehr zu. Ich hoffe, wir hören zu, aber der Mensch ist dazu geneigt. Also beginnen wir mit dem Wichtigsten gleich zu Beginn. Und Gott kennt uns und deswegen offenbart er der Gemeinde gleich zu Beginn sein wichtiges Anliegen. Was wollte er in die junge Gemeinde integriert haben? Und ich denke, dass Gott dies wichtig ist, denn wir haben heute eine Predigt drüber. Ich habe aber vor 2 Tagen gesehen, zufälligerweise, dass unsere adventistische Zeitschrift auch den 6. Juni 1863, die haben meine Predigt geklaut. Warum steht da meine Predigt drin? Nein, es ist viel anders. Aber genau dort geht es auch in der aktuellen Ausgabe um den 6. Juni 1863. Also sehr interessant. Was möchte Gott uns hier zeigen? Lasst uns gemeinsam aufschlagen. Meine Frau hat mich heute Morgen auf der Autobahnfahrt gefragt, Paul, hast du doch einen Bibelvers? Natürlich haben wir ein Bibelvers. Also 2. Mose 15, Vers 26. 2. Mose 15, 26. Und ihr ahnt schon, wohin es geht. Und ich möchte mit euch den zweiten Teil lesen. 2. Mose 15, 26. Und hier heißt es im zweiten Teil, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Wenn wir dies hören, dass er uns keine Krankheiten der Ägypter auferlegen möchte, welche Frage stellt sich uns dann? Na, die logische Frage wäre, wie können wir verstehen, wovor uns der Herr bewahren will, wenn wir nicht verstehen, was die Krankheiten der Ägypter waren? Woran litten die Ägypter? Das wäre eine sinnvolle Frage. Und Untersuchungen an ca. 3000 Mumien aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, die man hier gefunden hat, von Ägyptern ergaben, dass sie Nummer 1 üble Zahnschmerzen gehabt haben müssen, denn die Zähne waren generell im schlechten Zustand, dass sie an degenerativen Erkrankungen wie Arteriosklerose gelitten haben, dass sie an entzündlichen Krankheiten wie Arthritis gelitten haben, dass sie an infektiösen Krankheiten, an parasitären Erkrankungen, also Würmern und so weiter, gelitten haben, an Stoffwechselerkrankungen. Eine typische Stoffwechselerkrankung ist Diabetes. Und dass sie an onkologischen Erkrankungen, das heißt an Krebs, gelitten haben. Das waren die Krankheiten der Ägypter. Und jetzt sagen wir, gut, nun kennen wir die Krankheiten der Ägypter, aber ein weiterer Punkt muss geklärt werden. Denken wir doch, was ist das Charakteristikum für jede Verheißung? Eine Verheißung, ein Versprechen Gottes, wo er uns seinen Segen geben möchte, ist jeweils gekoppelt an eine Bedingung, an eine Bedingung. Demnach, was ist denn die Bedingung für diese Verheißung? Na, lesen wir den ersten Teil, den wir eben ausgelassen haben, das heißt 2. Mose 15, 26a. Und sprach, wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Das heißt, hier geht es darum, der Stimme des Herrn zu gehorchen, seine Gebote und seine Gesetze zu halten. Und die Frage stellt sich doch, na, von welchen Gesetzen ist hier die Rede. Man erwartet bei 7-Tags-Adventisten immer die 10 Gebote, als würden wir sie überbetonen. Aber von welchen Gesetzen ist an dieser Stelle die Rede? Schauen wir uns doch mal an, welche Gesetze, wenn wir sie befolgen, uns zu einer besseren Gesundheit bringen. Und jetzt fragen wir doch mal, was fehlte demnach der jungen Gemeinde noch, als sie am 6. Juni des Jahres 1863 am Morgen aufstand und den weiteren Weg mit dem Herrn gehen wollte. Was fehlte ihr noch, damit diese junge Gemeinde Anschauungsbeispiel für die ganze Welt sein könnte? Was fehlte ihr noch, dass der Herr sie endlich nach Hause holen konnte? Und die Antwort darauf, was ihr noch fehlte, erfahren wir, wenn wir den Typus betrachten. Schauen wir doch mal den Typus an. Und woran denken wir, wenn wir an das Volk Israel denken? Wir denken sehr häufig an Israel in der Knechtschaft in Ägypten. Genau unser Thema. Und ich werde nun mit euch 10 Punkte im Typus beschreiben und danach diese 10 Punkte im Antitypus erklären, wie sie sich erfüllt haben. Und wer den Überblick nicht verlieren möchte, kann sich eine Nummer 1 machen, Typus, kurzer Stichpunkt, und die Nummer 1 später mit dem Antitypus vergleichen. Nummer 1, wir beginnen mit dem Typus, das heißt das Volk Gottes in Ägypten. Nummer 1, Israel macht sich bereit, aus Ägypten auszuziehen, und wir wissen, dass es vermutlich 600.000 Israeliten waren mit den Fremden. Das heißt, die prophetische Zeit war gekommen. Sie wussten anhand der Prophetie, die Abraham gegeben wurden, dass sie 400 Jahre in Ägypten sein sollten. Und jetzt war die Zeit gekommen, dass die Zeit enden sollte. Also Nummer 1 im Typus, Israel macht sich bereit, aus Ägypten auszuziehen. Nummer 2, der Herr wirkte Wunder für sie in Ägypten, damit sie herauskommen konnten, weil der Pharao war ein harter Sklaventreiber und wollte sie nicht gehen lassen. Für wen steht der Pharao im Antitypus? Das ist eine andere Frage. Und ihr Glaube wurde gestärkt, weil sie sahen, dass Gott diese Wunder wirkte. Also Nummer 2, der Herr wirkte Wunder für sie in Ägypten. Dann Nummer 3, auf einmal, nachdem der Herr sie herausgeholt hat, standen sie vor dem Schilfmeer und ihre Welt brach zusammen. Und sie wünschten sich, nie aus Ägypten ausgezogen zu sein. Mose, wie kannst du uns hier rausführen, dass wir jetzt hier in der Wüste vor dem Schilfmeer umkommen und die ägyptischen Streitkräfte uns nach unserem Leben trachten? War denn alles umsonst, diese Mühen des Auszugs? Also Schritt Nummer 3, sie standen vor dem Schilfmeer. Der 4. Punkt, aber der Herr gab Gnade und gab ihnen Hoffnung, er teilte das Meer, so schritten sie trockenen Fußes durch das Meer. Was für ein Wunder! Und die Ägypter sahen dieses Wunder, dass der Herr es war, der für Israel schritt. Und jetzt begann die Wüstenwanderung nach dieser Offenbarung. Also Schritt Nummer 4, der Herr teilt das Meer. Nummer 5, sie dachten, als sie jetzt in der Wüste waren, dass sie schon viel früher hätten das herrliche Land erreichen können, aber sie hatten noch viel zu lernen. Und demnach ließ der Herr eine Verzögerung in der Wüste anstatt 2-3 Wochen von 40 Jahren zu, weil sie noch nicht bereit waren. Also Nummer 5, sie dachten, es könnte viel, viel schneller gehen, das Land zu erreichen. Nummer 6, der Herr musste sie aber noch eine wichtige Sache lehren auf ihren Weg durch die Wüste, und zwar den Sabbat lehren. Denn den Sabbat hatten sie in Ägypten vergessen, obwohl es ein Meilenstein auf dem Weg sein sollte. Also ließ er nun an 6 Tagen Manna vom Himmel fallen und am 6. Tag gab er ihnen die doppelte Menge. Also Punkt Nummer 6, sie mussten den Sabbat wiedererkennen. Nummer 7, nachdem den Israeliten der Sabbat verkündigt worden war und sie die Bedeutung wiedererkannten, wurden ihnen danach die 10 Gebote gegeben. Erst kam der Sabbat mit dem Manna und dann kam Sinai mit den 10 Geboten. Das heißt, bevor sie die Gebote erhielten, hatten sie die Bedeutung des Sabbats bereits begriffen. Also Punkt Nummer 7, jetzt kamen die 10 Gebote. Der 8. Punkt, den Israeliten wurde auch der Heiligtumsdienst offenbart. Und sie wussten, dass der Heiligtumsdienst ein Abglanz des himmlischen Heiligtums sein sollte. Und so dienten sie während der Zeit der Wüstenwanderung in der Stiftshütte. Also Punkt Nummer 8, der Heiligtumsdienst kam auf. Punkt Nummer 9, nun erhielten, nachdem auch dies ihnen offenbart wurde, die Israeliten, die sogenannten Reinheitsvorschriften. Was ist damit gemeint? Naja, diese Reinheitsvorschriften sollten Krankheiten aus dem Lager fernhalten und den Umgang mit Krankheiten regeln, hochinteressant, dass Gott dafür Instruktionen gab. Das heißt, sie wurden während der Wanderung mit einfacher Speise versorgt und sie mussten jetzt lernen, anstatt der üppigen ägyptischen Kost einfache Kost, nämlich Manna, zu essen. Und dies fiel ihnen am Anfang überhaupt nicht leicht. Deswegen murrten sie immer wieder und dies hinderte den Fortschritt der Wanderung. Gott konnte nicht schneller, Gott konnte nicht so schnell wie sie, weil sie andere Schwerpunkte als Gott setzten. Kaum etwas hinderte den Fortschritt der Wüstenwanderung mehr als die Hartnäckigkeit der Israeliten in den Fragen der gesunden Lebensweise. Demnach der neunte Schritt, sie erhielten die Reinheitsvorschriften. Und dann der zehnte Punkt, der letzte. Nun konnten sie endlich nach 40 Jahren nach Kanaan einziehen, weil sie die Lehren, die Lektion gelernt hatten, die Gott ihnen vermitteln wollte. Und einige mögen gesagt haben, dass dieses Ereignis nie stattfinden werde. Der Gott Israels wird euch doch nie nach Kanaan hineinführen. Nach all den Jahren der Verzögerung würden sie vielleicht ihren Glauben aufgegeben haben und gezweifelt haben. Viele werden sogar den Zustand der Gemeinde in der Wüste gesehen haben und mögen ihre Hoffnung verloren haben. Mit dem Volk kann doch der Herr nicht viel anrichten. Sie kriegen kaum eine Prüfung erfolgreich gemeistert. Aber auch wenn der Herr die Verzögerung, die Verheißung hinauszögert, würde er trotzdem sein Ziel erreichen. Und am Ende erkennt jeder, wir können uns selber nicht rühmen, der Herr hat dieses Volk in das verheißene Land gebracht. Der Tag ist gekommen, an dem sie Kanaan einnehmen sollten, auch wenn es länger dauerte und sie länger in dieser Welt waren, als sie sich selber gewünscht hatten. Der Tag trat ein und der Herr erfüllte sein Wort. Das heißt, der zehnte Schritt, Israel tritt ein in Kanaan. Schauen wir uns nun den Antitypus an mit der gleichen Nummerierung. Ich beginne mit der Nummer 1. Wie hat sich das, dieser Auszug aus Ägypten als Sinnbild für den Auszug aus der Welt, dann die Wüstenwanderung, teilweise Beschwernisse, bis endlich Christus kommen kann und wir ins himmlische Kanaan einziehen können. Wie hat sich das antitypisch in unserem Leben und in dem Leben der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten erfüllt. Schauen wir doch mal, was Gott hier imstande ist zu offenbaren. Erster Schritt im Antitypus, eine Schar von Gläubigen macht sich bereit, aus dieser Welt auszuziehen. Es sind ca. 50.000 an der Zahl, aus verschiedenen Denominationen. Also erster Schritt, eine Schar von Gläubigen zieht aus dieser Welt aus, macht sich bereit. Zweiter Schritt, der Herr wirkte Wunder für diese kleine Schar von 50.000, damit sie die prophetische Zeit erkennen und ihr Glaube gestärkt würde bei all den Anfechtungen. Die Sonnenfinsternis vom Jahre 1780, der Grund konnte wissenschaftlich, selbst nachträglich, immer noch nicht abschließend geklärt werden, warum es im Jahre 1780 zu einer Sonnenfinsternis kam. Darauf haben die Milleriten geschaut. Wieso sind diese Wunder hier geschehen? Worauf möchte Gott uns aufmerksam machen? Nach knapp 24 Stunden verschwand diese Finsternis genauso plötzlich, wie sie gekommen war. Das ging in die Lehrbücher der Geschichte ein. Und einen Tag später wurde der Mond blutrot. Infolgedessen, wo die Kirchen das sahen, öffneten sie ihre Pforten und verkündeten das jüngste Gericht in diesem Jahr. Und dann folgte auch noch der Sternenfall vom 13. November 1833. Es begann um 23 Uhr am Abend und hielt an bis 16 Uhr am nächsten Morgen. Und diese Ereignisse verhalfen der Schar, die prophetische Stunde zu erkennen, und sie machten sich auf, sich von der Welt zu trennen. Also Schritt Nummer 2, der Herr wirkte Wunder für diese Schar. Schritt Nummer 3, jetzt kam der 22. Oktober 1844. Nun stand die Schar auf einmal vor einem unüberwindlichen Hindernis. Wie sollten sie durch dieses Meer von Problemen kommen? Die Welt brach zusammen über ihren Köpfen und sie wünschten sich nie den Weg gegangen zu sein, den sie mit den Millariten und als Millariten gegangen waren. Sie wünschten sich, dies offenbaren die Zeugnisse, einen Tag nach der Enttäuschung lieber tot zu sein, als diesen Weg gegangen zu sein und sich jetzt dem Spott der Welt auszusetzen. War denn alles umsonst? Waren wir umsonst ausgezogen? Dritter Schritt. 22. Oktober 1844, unüberwindbare Hindernisse. Der vierte Schritt, aber der Herr öffnete den Himmel. Einen Tag, wie gnädig ist Gott, einen Tag nach der Enttäuschung des 22. Oktober, am 23. Oktober erhielt ein junger Mann namens Hiram Edson die sogenannte Maisfeldvision. Das heißt, er wollte einige Freunde ermutigen, was für ein selbstloser Dienst, was für ein selbstloser Geist. Selber die Enttäuschung gerade durchgemacht, wollte er sich aufmachen zu Freunden und sie bestärken, lasst uns unser Glauben nicht aufgeben. Und in der Mitte des Kornfeldes erhielt er eine Vision und sah auf einmal Christus, anstatt auf die Erde kommend, in das Allerheiligste, die Abteilung des Allerheiligsten gehen. Und nun, als sie dies verstanden, Christus konnte gar nicht auf diese Welt kommen, er musste zuerst ins Allerheiligste gehen, begann die lange Wanderung. Das heißt, Schritt Nummer 4, der Herr öffnete den Himmel. Schritt Nummer 5, die Schar hätte nicht gedacht, dass es ein so langer Weg ist, aber sie mussten noch viel lernen. Sie dachten, sie würden viel früher in das gelobte Land einziehen können. Und mit so vielen Jahren Verzug hätte niemand gerechnet, weil sie hatten bereits ihren Frieden, ihren Bund mit Gott geschlagen. Und was mussten sie noch so viele Jahre in dieser Welt rumschlagen? Sie dachten, das Ende würde unmittelbar von ihrer Trennung von der Welt folgen. Aber nun sollten sie noch viele Jahre in die Wüste gehen. Schritt Nummer 5, sie hätten nicht mit solch einer Verzögerung gerechnet. Schritt Nummer 6, warum ließ Gott die Verzögerung zu? Hatte er ihnen noch einiges mitzuteilen? Ja, sie mussten den Sabbat wieder erkennen. Denn den hatten sie bei ihrem Aufenthalt in der Welt, bei ihrem Aufenthalt in den verschiedenen Denominationen vergessen. Also wollte der Herr ihnen den Sabbat lehren und konfrontierte diese kleine Schar mit Rachel Oakes Preston mit dem Sabbat. Und Joseph Bates tat später seinen Teil an dieser Entwicklung der Wiedererkennung des Sabbats, seinen Teil beizusteuern. Sechster Schritt, der Sabbat wurde wiederentdeckt. Und was kam im Typus nach dem Sabbat? Erst kam Manna, 6 Tage, am 7. Tag nicht. Danach kam Sinai, also 7. Schritt. Nachdem die Adventisten um den Sabbat erfuhren, verstanden sie jetzt das erste Mal die Warnung vor dem Mahlzeichen des Tieres. Sie verstanden um die Warnung vor der Sonntagsheiligung. Und nun erkannten sie, dass die 10 Gebote auf den Sabbat hinwiesen als den wahren Anbetungstag und damit erkannten sie jetzt erstmals, nachdem der Sabbat gekommen war, die Bedeutung um die 10 Gebote. Die haben wir völlig außer Acht gelassen. Sie sahen nun sich als solche an, die da halten die Gebote Gottes und haben den Glauben Jesu. Beides spielt mit rein. Gerechtigkeit und Gnade. Gebote und Jesus, unser Sündenvergeber, das Opfer Gottes. Demnach 7. Schritt, sie erkannten den Sabbat. 8. Schritt, die Adventisten erfuhren nun das erste Mal, was sie zuvor prophetisch nicht erkannt und sogar falsch gedeutet hatten, erfuhren nun das erste Mal von einem himmlischen Heiligtum. Edson, Coisier und Hahn, die nach der Maisfeldvision begannen, die Bibel mit der Konkordanz, allein die Schrift mit der Konkordanz, damals gab es noch keine Zeugnisse, haben begonnen zu studieren und wurden nun überzeugt, dass das Heiligtum ein wirklicher Ort im Himmel war und dass Christus hier seinen Dienst verrichten musste, bevor er auf die Erde kommen konnte. Jetzt tat sich ihnen der Himmel auf und jetzt erkannten sie, dass Gott sie führte, dass Gott diese Fehldeutung zuließ, um diese junge Gemeinde zu sichten. Aus 50.000 wurden wie viele? Etwa 50, damit sie den Weg mit dem Herrn schlugen und dass die Bibel als alleinigen Führer studieren würden, um zu erkennen, wohin führt Gott uns eigentlich. Das heißt, Gott ließ diesen Fehler zu. Das heißt, der achte Schritt, die Adventisten erkennen den himmlischen Heiligtumsdienst. Und die Frage stellt sich doch jetzt, bevor wir zum neunten Schritt kommen, was fehlte den Adventisten noch, bevor sie nach Kanaan, denn der zehnte Schritt ist der Einzug nach Kanaan, die Wiederkunft Jesu, bevor sie nach Kanaan einziehen konnten. Was war der nächste Schritt, den sie antitypisch zu erfüllen hatten, weil ihr Weg bereits von den Israeliten in der Wüste bestritten wurde? Was musste der Herr sie noch lehren, nachdem sie den Sabbat erkannt haben, nachdem sie die Gebote erkannt haben, nachdem sie den Heiligtumsdienst erkannt hatten? Was mussten sie jetzt noch erfahren? Der neunte Schritt, die Siebentags-Adventisten mussten noch lernen, Manna zu essen. Sie sollten lernen, Manna zu essen. Einfache, gesunde Kost anstatt der üppigen Kost aus der Welt, aus Ägypten. Weil auch sie waren die Fleischtöpfe geistlich gesprochen gewohnt. Ihnen fehlten noch die Reinheitsvorschriften. Ihnen fehlte noch, was ist die adäquate Übersetzung für Reinheitsvorschriften in der Wüste? Ihnen fehlte noch die Gesundheitsbotschaft. Das heißt, sie sollten die Gesundheitsbotschaft erhalten und danach leben, denn wenn sie dies tun würde, dieser letzte Baustein im Tempel gelegt worden wäre, dann könnten sie nach Kanaan einziehen, ins verheißene Land. Das wäre der zehnte Schritt. Demnach fehlte ihnen noch die Gesundheitsbotschaft. Und dies sollte sich ändern am 6. Juni des Jahres 1863. Die Frage, die wir uns stellen, warum kommt Gott erst zu spät mit diesem Licht? Warum erst im Jahre 1863? Gab Gott ihnen dieses Licht nur, um den Typus zu erfüllen, also musste das jetzt sein, obwohl es ihm eigentlich unbedeutend war? Denn warum hatte er so lange gewartet mit diesem Licht? Ganz einfach, es war Gott nicht unwichtig, aber die frühen Adventisten setzten einfach andere Schwerpunkte. Die frühen Adventisten waren viel zu beschäftigt mit der Verkündigung der Wiederkunft Jesu, mit dem Studium von Daniel und Offenbarung, mit der Entwicklung zu einer organisierten Gemeinde, was James White ziemlich aufgerieben hat, als dass sie sich mit den Vorteilen der vegetarischen Kost hätten beschäftigen können, mit den Vorteilen hydrotherapeutischen Anwendungen, den natürlichen Heilfaktoren. Und demnach berücksichtigte Gott ihr Beschäftigtsein, aber dennoch war dieses Licht dringend und die Zeit war gekommen, dass dieses Licht ihnen gegeben werden sollte. Denn die meisten adventistischen Leiter waren im schlechten gesundheitlichen Zustand. Sie waren völlig überarbeitet, weil sie das Werk Gottes voranbringen wollten. Das war ihr Leben. Die Whites, Loughborough, Uriah Smith und die meisten anderen adventistischen Leiter waren im schlechten gesundheitlichen Zustand. Bates war vermutlich der Einzige, dem es relativ verhältnismäßig gesehen gut ging und der diesem Schicksal entkam. Denn die meisten Jahre erfreute er sich guter Gesundheit. Dennoch machte er über diese Angelegenheit kein großes Thema. Er lebte es selber einfach aus. Und so blieb er ein stilles, eindrucksvolles Zeugnis, bis Ellen White nun ihre erste Gesundheitsvision bekam. Die Zeit sollte kommen, wo Gott sich dieser jungen Gemeinde offenbart mit dem vollen Licht. Man könnte auch nicht sagen, wenn wir die Zeit bis zu dieser Vision betrachten, der Adventisten, dass sie sich zuvor der Trunkensucht oder einem ausschweifenden Leben hingegeben hätten. Nein, das hätten sie niemals gemacht. Warum nicht? Ganz einfach, weil sie Christus nicht begegnen wollten in einem trunkhaften Zustand, in einem berauschten Zustand. Also hielten sie sich von solchen Getränken, von Spirituosen fern. Es wäre ein schrecklicher Gedanke, Christus in einem betrunkenen Zustand zu begegnen. Das taten sie nicht. Zudem war es auch so, dass selbst vor der Gesundheitsvision sie nicht ganz unwissend waren, was die Fragen der Gesundheit anging. Denn selbst im Herbst des Jahres 1848 bekam Ellen White Bereits Licht über den schädlichen Einfluss von Tabak, Tee und Kaffee. Und auch wenn sie daraus kein großes Thema machten, sagte sie, dass solche Dinge abgelegt werden sollten. Zudem rief sie die Gemeinde dazu auf, Veränderungen vorzunehmen, um in einem besseren Gesundheitszustand zu sein. So warnte sie beispielsweise selbst zuvor schon davor, dass wir einen Bauch aus unserem Gott machen. Aber erst im Jahre 1853, nicht 63, 53, begann der Review, eine deutliche Richtung gegenüber Tabak einzunehmen. Etwas moderater blieb man zu diesem Zeitpunkt, also 10 Jahre zuvor, noch gegenüber Tee und Kaffee. Gegenüber dem Verzehr von Schweinefleisch war man selbst in den 1850er Jahren noch recht umsichtig. James White stimmte zwar zu, dass der zu reichliche Gebrauch von Schweinefleisch den Verstand vernebelte, aber auch daraus machten sie zu diesem Zeitpunkt keine große Sache. Auch Ellen White meinte, wenn es unsere Pflicht wäre, vom Schweinefleisch zu lassen, würde Gott sich dieser Gemeinde schon offenbaren. Wir sehen, es waren progressive Schritte. Gott würde ihnen das Licht geben, so wie sie imstande wären, es zu vertragen. Aber jetzt war der Zeitpunkt gekommen, wo Gott ihnen ein tieferes Verständnis vermitteln wollte. Und deswegen war es für die junge Gemeinde entscheidend, dass sie jetzt das Jahr 1863 anbrach. Schauen wir uns mal die Ereignisse um dieses Jahr 1863 an und kommen dann zur Gesundheitsvision. Wie waren diese Zeiten ein Jahr zuvor, ein Jahr nachher? Während des Winters 1862-63 führte Gott die Ereignisse so, dass die Whites bereits vorbereitet wurden für die nächsten Schritte im gesunden Leben. Wie ging Gott vor? Es kam eine Diphtherieepidemie über das Land. Und 2 Söhne der Whites erkranken. James Whites Aufmerksamkeit fiel dabei auf einen Artikel von Dr. Jackson, einem Gesundheitsreformer und Befürworter der Hydrotherapie, das heißt von Wasseranwendung. Und er beschrieb eine natürliche Therapie gegen Diphtherie, was außergewöhnlich war zu dieser Zeit. Und zwar anstatt von Medikamenten gab es Wasseranwendungen, Sonnenlicht, frische Luft, Ruhe und frisches Wasser. Was hat er für eine Therapie hier? Die Whites nun bereits zuvor in diesem Winter entschieden sich für diese Therapie und schnell ging es den beiden Söhnen besser. Als auch nun Ellen White zu ihren Nachbarn gerufen wurde, um auch dort weiterzuhelfen, bewährte sich die Therapie erneut, wo schon Gott die erste Saat setzte für natürliche Heilmethoden. Dies bot ihnen die Gelegenheit, und zwar erstmals, um die Wirkung natürlicher Heilmittel zu erfahren. Und von nun an zeigten beide durch das Schicksal, durch die Erfahrung in ihrem Leben, welches Gott so führte, ein Interesse an natürlichen Heilmethoden und der Bekämpfung dieser mit Krankheiten. Im Frühjahr, wir gehen weiter, im Frühjahr des Jahres 1863 war nun James White hauptsächlich beschäftigt mit dem Organisieren der Gemeinde. Das hat ihn sehr in Anspruch genommen. Und kurz nachdem dies erreicht war und endlich die Gemeinde organisiert war, noch alles juristisch und noch finanziell geklärt war, fuhren die Whites nach Otsego, ein Städtchen, welches wir uns merken sollten, um hier bei einer Zeltversammlung in Otsego mitzuhelfen. Und sie kamen bei Geschwistern unter und während der Familienandacht wurde Ellen gebeten, mit dem Gebet zu schließen und während des Gebets bekam sie plötzlich eine Vision, worin ihr Dinge gezeigt wurden, welche weitreichende Auswirkungen auf das Werk der 7. Tags Adventisten haben sollten. Diese Vision dauerte 45 Minuten und es wurde ihr darin die Bedeutung der Gesundheitsreform gezeigt. der neunte Schritt im Antitypus, bevor sie das himmlische Kanaan einnehmen konnten. Und sie sah in dieser Vision, dass Mäßigkeit mehr bedeutete als bloße Abkehr von Spirituosen und dass Mäßigkeit sich auch über die Arbeit und über das Essen erstreckte. Sie sah, dass reines Wasser eine bessere Medizin als Medikamenten wäre. Das war damals völlig untypisch, solch ein Denken zu haben. Sie sah jetzt auf einmal mit einer Klarheit, dass eine fleischlose Ernährung dringend notwendig war, um die adventistischen Leiter und die lieben Geschwister zu einem besseren gesundheitlichen Zustand zu bringen. Und sie sah, dass es ihre heilige Pflicht war, die Gesundheit zu erhalten und nicht damit so grob fahrlässig umzugehen. Und das erste Mal sahen sie den Stellenwert der Gesundheit überhaupt. Sie sahen die Notwendigkeit, mit ihren Kräften zu haushalten. Sie mussten jetzt lernen, gute Haushalter zu sein. Bisher hatten sie unermüdlich gearbeitet, um das Werk voranzubringen und jedem dieses kostbare Licht, was sie im eigenen Studium erkannt haben, mit Bibel und Konkordanz, an einem Tisch, mit Gebet, dieses kostbare Licht weiterzugeben. Aber jetzt sollten sie auch lernen, gute Haushalter zu sein, Mäßigkeit auszuüben, dass sie lernen, dass sie es nicht sind, die das Werk Gottes voranbringen. Es ist der Herr. Es ist Gottes Werk. Und wenn es Gott so eingerichtet hat, dass wir ein Schlafbedürfnis haben, da wenn es Gott so eingerichtet hat, dass wir merken, wenn wir kaputt sind, dann würde er wissen, warum. Und dass wir diese Auszeit nehmen, dass wir lernen, es ist immer noch Gottes Werk. Und irgendwann ist meine Zeit begrenzt. Ich kann nicht unermüdlich für Gottes Werk arbeiten. Ich muss lernen, Dinge abzugeben, weil Gott wird die Dinge führen. Und er kennt meine Grenzen. Sonst hätte er uns als schlaflose Wesen schaffen können. Sie sollten lernen, gute Haushälter zu sein. Sie sollten sich nicht durch unmäßiges Arbeiten und ungesunde Lebensgewohnheiten in wenigen Jahren gänzlich ruinieren, weil die Gemeinde würde sie noch brauchen und ihren kostbaren Einfluss in der Gemeinschaft. Wie kann der Geist in einem ruinierten Tempel leben? Wie können wir Charaktervollkommenheit erlangen als menschliche Wracks? Sie mussten die Bedeutung eines gesunden Körpers und einer ausgewogenen Psyche bei der Erreichung der christlichen Vollkommenheit völlig neu verstehen. Also brach der 6. Juni 1863 an. Wir müssen sagen, das, was sie an diesem Tag sahen, war der Gemeinschaft nicht gänzlich neu. Auch andere weltliche Gesundheitsreformer hatten solches bereits vorgelebt. Denken wir an Dr. Jackson mit Wasseranwendung, da waren die Adventisten noch gar nicht so weit. Aber dass er an diesem Tag Ellen White eine Vision gab, mit einem beträchtlichen Inhalt, gab den Adventisten die göttliche Anerkennung. Er bestätigte damit, welches Licht himmlischer Natur war. Und so war es auch häufig, als die ersten Adventisten zusammenkamen, um zu studieren, dass sie biblisch was erkannt hatten und Gott die Bestätigung gab, nachdem sie es erkannt hatten, nachdem es bereits da war. Und jetzt gab Gott die Bestätigung, das ist das richtige Licht in dieser Mannigfaltigkeit von verschiedenen Lehren und verschiedenem Verständnis. Aufmerksame Leser ihrer Schriften, dessen, was sie dann niederschrieb, merkten die Ähnlichkeiten ihrer Sichten mit den Ideen anderer Gesundheitsreformen, die bereits zuvor diese Dinge beschrieben hatten. Und sie fragten Ellen White, hast du ihre Schriften heimlich gelesen und hast es einfach abgeschrieben und niedergeschrieben, denn als dein eigenes geistiges Werk verkauft? Sie sagte, dass sie diese Schriften nicht gelesen habe und beabsichtige, auch diese Schriften nicht zu lesen, bis sie völlig niedergeschrieben hatte, was sie in Otsego gesehen hatte. Mit der Vision im Jahre 1863 wollte Gott aber nicht nur der Gemeinde ein neues Verständnis eröffnen, was für ihren weiteren Werdegang wichtig wäre, sondern er teilte in der Otsego-Vision auch Ellen und James White eine persönliche Mitteilung mit. Ein Teil der Otsego-Vision war persönlich an Ellen und James gerichtet. Und das, was Gott ihr mitteilte, war, dass sie sich zügeln sollten in ihrer unmäßigen Arbeit. Gott teilte ihnen mit, dass ihre Gesundheit auf dem Spiel stand und dass ein herber Verlust für die Gemeinde unausweichlich schien und zu befürchten war. Und als sie dies erfuhren, wie Gott diese Dinge einschätzte, machten sie sich ran an die Umsetzung, weil sie wollten auch diese Dinge ins Praktische umsetzen. Nun gab es zu Hause bei den Whites nur noch 2 Mahlzeiten anstatt der 3. Es gab vollwertiges Getreide, es gab Früchte, Gemüse anstatt der üppigen Fleischkost. Dies geschah aber nicht ohne innere Kämpfe. Ellen und James White, auch wenn sie die prophetische Gabe hatte und er ein großes Werk von Gott aufgetragen bekam, waren doch keine Roboter. Auch sie hatten ihre Kämpfe. Auch sie mussten diese Anfechtung überwinden. Aber sie entschieden sich getreu für den Weg des Herrn. Aber sie waren keine leblosen Wesen, die einfach das taten, was ihnen offenbart wurde. Auch sie hatten ihre Anfechtung. Ellen, bisher eine starke Fleischesserin, musste sich an Brot gewöhnen. Aber sie tat das, was sie als ihre Pflicht erkannte und ging im Glauben voran. Und Ausharren machte sich bei ihr bezahlt, trotz der starken Kämpfe und der Meinung, mein Magen kann sich gar nicht an diese einfache, veränderte Kost gewöhnen und auch verschiedener, mehrerer Ohnmächte und so weiter, wo sie wirklich auch starke physische Symptome hatte. Ausharren machte sich bezahlt, und schon bald genoss sie das neue Essen. Auch sie musste nach anfänglichen Kämpfen den ersten Schritt im Glauben tun, dass Gott den Segen mit dieser Veränderung auch noch gewährte. Dennoch, wenn wir die weitere Geschichte betrachten, war es nicht immer leicht, die neuen Ideen der Gesundheitsreform zu praktizieren. Denn während des Herbsts 1863 besuchten die Whites Freunde in Maine. Und Henry erlitt eine Lungenentzündung einer ihrer Söhne. Und die konventionelle Behandlung durch einen Arzt in der Nähe, den sie aufsuchten, da geht es Schrecken durch das Mutterherz, wenn mein Kind eine Pneumonie, eine Lungenentzündung hat, erwies sich als wenig erfolgversprechend. Und der Junge starb. Henry starb im Jahre 1863, kurz nachdem das Licht gegeben wurde über die Gesundheitsreform. Die Whites verloren einer ihrer Söhne und kaum hatten sie den Erstgeborenen begraben, erkrankte Willie, der Jüngste, ebenfalls an einer Lungenentzündung. Und dieses Mal wollten die Eltern aber schlauer sein und versuchten nun, mit einfachen Wasseranwendungen anstatt der üblicherweise verordneten Medizin dem Jungen das Leben zu retten. 5 Tage kämpfte der Junge um sein Leben und sein Leben hing am seidenen Faden. Aber der Junge überlebte. Willie überlebte. Und dies sollte die Zuversicht der Eltern in diese einfachen Heilmethoden, die sehr effektiv sind, auch bei schweren Erkrankungen, obwohl es die Welt und die Gemeinschaft verlernt hat, ihr Vertrauen auf diese einfachen Behandlungsmethoden zu richten, jetzt sollten sie Vertrauen darin bekommen. Ellen White schreibt beispielsweise, dass Glaube in Verbindung mit Wasseranwendung übernatürliche Kräfte offenbart. Es ist keine Verleugnung des Glaubens, wenn wir Wasseranwendungen oder andere naturheilkundlichen Anwendungen mit dem Patienten, mit unseren Sanatoriumgästen durchführen. Es ist eine Verleugnung des Glaubens, wenn wir nur beten, aber nicht unseren Teil tun. Aber Gott ist in der Lage, Wunder zu wirken, und zwar auch schon heute, vielleicht stellen wir uns das häufig anders vor, schon heute, wenn wir unseren geringen Teil tun und Glauben haben in dieser einfachen Anwendung, von dem wir so häufig sehen durften, dass sie so effektiv sind, wenn Gott sich entschied, Leben zu geben. Mit den Verpflichtungen nun in der Gemeinde und den Aufgaben in der Familie dauerte es nun nach dem Geben der Vision am 6. Juni über ein Jahr, bis sie dazu kam, niederzuschreiben, was ihr in Otsego gezeigt wurde. Und so veröffentlichte sie erst zum Ende des Sommers 1864 eine Abhandlung dessen, was ihr in Otsego gezeigt wurde. Es dauerte über ein Jahr. Die Whites waren sehr beschäftigt. Erstmals schriftlich, jetzt in diesem Jahr, wurde Schweinefleisch als Speise verdammt, einfaches, vollwertiges Essen empfohlen, Gemüse, Früchte, Nüsse, Getreide, Hülsenfrüchte ans Herz gelegt, zwei Mahlzeiten aufgezeigt und Medikamente aufs Schärfste abgelehnt. Solche Neuerungen wären vor kurzem noch undenkbar gewesen für die Gemeinde. Und deswegen wollte er sich dieser Gemeinde offenbaren. Die Gemeinde musste lernen, umzudenken. Der Herr wollte sie auf eine höhere Stufe setzen. Sie sollten noch ein Anschauungsobjekt für die ganze Welt sein. Also musste Gott sich ihr offenbaren, dass sie auch darin klug sein würden. Denn wenn sie ihre von Gott vorgesehene Stellung erreichen sollten, müssten sie lernen, ihm auch in dieser Angelegenheit zu vertrauen. Es gab keine Zeit mehr zu verlieren. Die ganze Welt sollte auf dieses Volk schauen und dies gab der Gemeinde die Möglichkeit, von ihrem Glauben zu zeugen. Nämlich dieses Gesundheitswerk würde der Anreiz für die Welt sein, uns auch nach mehr zu fragen, worin wir auch wissend sind. Würden sie allerdings in der Befolgung dieses Lichts nachlässig sein, würden sie einen Großteil ihres Einflusses auf die Welt verlieren. Sie mussten lernen, Geschmack am Manna zu finden. Sie mussten lernen, die Fleischtöpfe Ägyptens endlich hinter sich zu lassen. Aber wie würden sie wohl reagieren auf das Licht, das Gott ihnen gab? Würden sie ähnlich reagieren wie in der Wüste oder würden sie anders reagieren? Würden sie jammern und klagen oder würden sie folgen und zeugen? Wenn sie ihm bereitwillig folgen würden, könnten sie endlich nach Kanaan einziehen. Denn dies war der letzte Schritt, nachdem ihnen die Reinheitsgebote, nachdem ihnen das Gesundheitswerk offenbart wurde. Mit der Esslust nahm das Übel auf dieser Erde seinen Ausgang. Mit der Überwindung der Esslust sollte die Gemeinde einen herrlichen Sieg heimfahren und der Schlange endlich die Stirn bieten, denn damit fing alles an. Wenn sie hierin überwinden würden, hätte die Welt das Zeugnis, worauf sie so lange gewartet hatten. Endlich würde Gott ein Volk haben, welches ihm bis zum Letzten in allen Bereichen des Lebens treu ist. Die erste Sünde, die Jesus überwinden musste, Matthäus 4, war die Esslust. Denn so fing das Sündenproblem auf dieser Welt an. Das Geschick und der weitere Verbleib der Gemeinde auf dieser Welt hing nun auch genau hiervon ab, ob sie auch in diesem Bereich wie Christus überwinden würden und ihrem Vorbild folgen würden. Vermutlich kein anderer Sieg würde uns mehr geistliche Kraft verleihen, als siegreich in diesem Bereich zu sein. Vermutlich kein anderer Sieg könnte ihren Aufenthalt auf dieser Welt stärker verkürzen als genau dieser Sieg über die Esslust. Für James war es schwer, die Ratschläge zu praktizieren. So erlitt er im August 1865 einen schweren Schlaganfall. Während der nächsten Tage wurde viel für ihn gebetet, aber mit wenig Verbesserung. So entschieden sie sich, ihnen war das Licht um die Gesundheitsreform bereits gegeben, James White ein Schlaganfall, so entschieden sie sich, eine Behandlung durchzuführen und gingen dafür zu Dr. Jackson, um ihn hier zu therapieren. Aber auch hier machte James nur kleine Fortschritte. So entschlossen sie sich nach 3 Monaten bei Dr. Jackson, lieber zu Freunden zu gehen, die in der Nähe von Rochester lebten, um hier für bessere Genesung zu wirken. Und genau hier war es auch, in Rochester, bei diesen Freunden, wo sie mit James White, der so schlechten Fortschritt gemacht hatte, wo sie das nächste Licht bekamen über die Gesundheitsreform mehr als 2 Jahre später nach dem ersten Licht. Denn hier bei Freunden am 25. Dezember 1865, während der Gebetsversammlung, erhielt Ellen White eine weitere Vision, 25. Dezember 1865. Und in dieser Vision, nach der ersten Vision, wo das erste Mal das Licht gegeben wurde wurden die Adventisten kritisiert dafür, dass sie so langsam im Befolgen des Lichtes, das ihnen anvertraut wurde, im Befolgen der Gesundheitsratschläge waren. Sie schreibt in der Vision, die ich am 25. Dezember 1865 in Rochester erhielt, wurde mir gezeigt, dass unsere Sabbathalter nachlässig darin gewesen sind, das Licht, das Gott uns bezüglich der Gesundheitsreform gegeben hat, auszuleben. Es liegt eine große Aufgabe vor uns und wir als Volk waren zu zurückhaltend darin, der Vorsehung Gottes folgen. Die Gemeinde lebte nicht entsprechend des Lichtes, das ihr offenbart wurde. Sie sah in dieser Vision vom 25. Dezember, dass das Gesundheitswerk ein Teil der dritten Engelsbotschaft war. Das heißt, Gott gebot nochmal Nachdruck mit seiner liebevollen Art. Und sie sah genau bei dieser Vision, dass das Gesundheitswerk mit der dritten Engelsbotschaft verbunden ist, genauso wie der Arm und die Hand mit dem Körper verbunden sind, also untrennbar. Wir würden nicht auf die Idee kommen, morgens ohne Arm loszugehen. Das heißt, wenn wir unseren Einfluss, sah sie in dieser Vision, auf diese Welt nicht verlieren wollten, dann durften wir nicht nachlässig sein im Befolgen des Gesundheitswerkes. Denn die Gesundheitsarbeit wäre das Mittel, wodurch die Welt erreicht werden sollte. Es wäre das Mittel, durch das wir der Welt die dreifache Engelsbotschaft nahebringen. Nur wenige, denken wir doch an unsere eigenen Erfahrungen, nur wenige haben ein anfängliches Interesse an der Frage, wer das Mahlzeichen des Tieres ist. Gibt es irgendjemanden, der in die Gemeinde gekommen ist, weil er irgendwann morgens aufgewacht ist und nicht einschlafen konnte und sich dachte, wer ist eigentlich das Mahlzeichen des Tieres aus der Offenbarung? Fragen wir doch mal die Siebenten-Tags-Adventisten. Gibt es irgendeinen? Ich kenne keinen. Auch mein Bezug zur Gemeinschaft war ganz anders. Ich erinnere mich an meine Frau in der Schulzeit, 11. Klasse kennengelernt. Der erste Kontakt war über Gesundheit. Sie sagte, Paul, lass uns doch mal gewisse Dinge weglassen und schauen, wie es dir geht. Ich habe dieses Programm mit meiner Frau eine Woche gemacht. Das Programm war, ich verrate es einfach mal, Zucker. Für eine Woche alle Nahrungsmittel mit Zucker weglassen. Ich hatte immer ständig Zucker in meinem Mund. Mein ganzes Leben war aus Zucker bestehend. Eine Woche Zucker weglassen, jetzt ist mir bewusst geworden, alles das, was ich gewohnt war, im Supermarkt zu kaufen. Ich kenne jedes Produkt, was dort ist. In der Süßigkeitenabteilung durfte ich jetzt nicht mehr essen. Nach einer Woche, erst war die Mühsal, ach, warum muss denn das sein? Nach einer Woche, nach 7 Tagen, durfte ich sehen, wie mein Hautbild sich verändert und wie Dutzend andere Dinge, die ich jetzt aufgrund der Schweigepflicht nicht verraten möchte, mir gegenüber, wie sich diese Dinge auf einmal zum Positiven beeinflussen. Ist es nicht die Gesundheit, die uns beeindruckt, die der erste Anstoß war, genauer zu fragen, was ist das eigentlich für ein Mädchen oder was ist das eigentlich für eine Braut Jesu? Warum ist sie so besonders? Na, fragen wir doch mal, gehen wir dem doch mal näher auf die Sprünge. Demnach, wer fragt sich nach dem Mahlzeichen des Tieres? Wer fragt sich, ja, was bedeutet eigentlich, dass die Stunde des Gerichts gekommen ist? Frage ich doch mal die Siebenten-Tags-Adventisten, das macht doch kein Mensch. Oder fragen wir uns doch mal, was bedeutet, dass Babylon, die große Stadt, gefallen ist? Niemand kommt doch über diese theologischen Aspekte, zumindest sehr wenige, in die Gemeinschaft. Aber sie haben alle gesundheitliche Probleme, auch wenn sie sich dem häufig gar nicht bewusst sind, weil sie sich damit schon akklimatisiert haben. Ich habe keine gesundheitlichen Probleme. Ach, Kopfschmerzen, ja, habe ich jeden zweiten Tag. Uns ist häufig gar nicht mehr bewusst, wie der Körper sich verändert hat. Demnach sind sie dankbar für solche, durch die sie Abhilfe erlangen. Und dann öffnen sie sich auch für geistliche Wahrheiten und hören uns zu, was wir auch in diesen Bereichen ihnen zu sagen haben. Demnach, am 25. Dezember des Jahres 1865, sah sie, dass die Adventisten zu träge waren im Befolgen des Lichtes. Und sie sah, dass nun, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, sie sah, dass nun die Zeit gekommen war, eigene Gesundheitsinstitutionen zu gründen und sich nicht mehr auf die Gesundheitsinstitutionen anderer Gemeinschaften zu verlassen. Das war das erweiterte Licht, von der Vision im Jahre 1865. So drängte Ellen White die Generalkonferenz dazu, eine eigene Gesundheitseinrichtung zu eröffnen. James' Zustand verbesserte sich stetig, nachdem er Dr. Jacksons Einrichtung verlassen hatte und sich nicht mehr auf die Hilfe anderer verließ. Und im Jahre 1866 eröffnete die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten ihre erste adventistische Gesundheitseinrichtung, das Western Health Reform Institute. Schlagen wir zusammen auf 2. Mose 15, Vers 26. Und der Herr sprach: Wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm, und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Diese Verheißung ist kein Selbstläufer, sie ist an eine Bedingung geknüpft. Gott kann uns nur vor den Krankheiten der Ägypter bewahren, wenn wir die Gesundheitsgesetze befolgen. Das, worum es hier geht in diesem Vers, sind die Gesundheitsgesetze. Genauso wie er Gebote hat, hat er gewisse Gesetze in unseren Körper geschrieben. Wir wissen alle, wenn wir 19, 20 Stunden wach sind, was kommt denn auf? Müdigkeit kommt auf. Wir wissen alle, wenn wir 8, 9, 10 Stunden nichts getrunken haben, was kommt denn auf? Durst kommt auf. Wir wissen alle, wenn wir längere Zeit nichts gegessen haben, was kommt denn auf? Hunger kommt auf. Warum ist das immer so? Und warum gibt es eigentlich keine Ausnahmen? Niemand von euch könnte 3 Tage nichts trinken oder 2 Wochen nichts essen, ohne nicht Durst und Hunger zu haben. Auf welchen Gesetzen beruhen diese Prinzipien? Auf die Gesundheitsgesetze. Das sind fest verankerte Gesetze, nach denen wir funktionieren. Und wozu dienen sie? Sie dienen dazu, uns zum Trinken zu bewegen. Sie dienen dazu, uns zum Essen zu bewegen. Sie dienen dazu, unseren Körper bei Gesundheit zu halten, weil Gott eine Alarmfunktion in unseren Körper eingeschaltet hat, mit der wir erkennen, sobald wir abweichen von dem offenbarten Wort. Wir nennen dies Krankheit. Als ein Symptom, als ein Zeichen, irgendetwas ist in der Bewahrung des Körpers schiefgelaufen. Demnach, Gott kann uns vor den Krankheiten der Ägypter bewahren, wenn wir die Gesundheitsgesetze befolgen. Im Jahre 1865, am 25. Dezember, offenbarte Gott Ellen in einer Vision, dass sie zu nachlässig waren. Was würde uns Gott heute offenbaren, wenn er sich uns heute in einer Vision zeigen würde? Leben wir mit der Vorsehung oder sind wir auch zu nachlässig und zögern wir durch unsere Nachlässigkeit den Abschluss des Werkes hinaus? In der Geschichte des Volkes Gottes ging es immer um Treue und Untreue, um Glauben und Unglauben, um Nachfolge und Abkehr. Für welche Seite entscheiden wir uns? Die Israeliten konnten nicht eher ins gelobte Land einziehen, bevor sie nicht die ihnen zugedachte Stellung bezüglich der Natur der Gesundheitsgesetze einnahmen. Gott offenbarte ihnen die Reinheitsvorschriften. Er lehrte sie in der Wüste, Manna zu essen. Sie weigerten sich dagegen mit Händen und Füßen und verzögerten dadurch den Einzug ins Land. Aber erst als der Tag gekommen war, als sie ihre Rebellion aufgaben und mit Gott in jedem Bereich kooperierten, weil Gott nur das Beste für sie wollten, konnten sie in das gelobte Land einziehen. Auch heute wartet Gott auf ein Volk, das mit ihm aus Vertrauen, weil Gott nur das Beste für sie möchte, in jedem Bereich kooperiert. Auch heute wartet Gott auf ein Volk, das nicht verlegen ist, nach dem geoffenbarten Licht zu leben. Und wenn es endlich soweit ist, dann kann er kommen. Wenn es endlich soweit ist, dann wird das Volk als letzter Schritt antitypisch das verheißene Land Kanaan einnehmen. Paulus spricht zu uns in Römer 12, Vers 1. Wir schließen mit Römer 12, Vers 1. und spricht hier: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Dies sei euer vernünftiger Gottesdienst. Mag der Herr uns helfen, auch dieses kostbare Licht, was nur zu unserem Besten gegeben wurde, damit wir gesund sind und dem Herrn besser dienen können, uns an der Partnerschaft, an unserer Ehe erfreuen können, an der Gemeinschaft mit anderen Christen, dass wir dieses kostbare Licht ebenfalls ausleben. Denn es ist Gnade, dass er uns diese Wahrheit gegeben hat. Es ist keine Bestrafung, weil Gott seine Kinder liebt, sagt er, dies ist der Bauplan, nach dem ihr funktioniert. Und wenn ihr keine der Krankheiten der Ägypter haben wollt, sondern beste Gesundheit, dann folgt diesem Bauplan. Vielen Dank. Amen.